direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur dritten Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wir möchten heute mit euch über Fluency reden, über Flüssigkeit. Und wenn ich Flüssigkeit sage, meine ich nicht die Flüssigkeit des Bamberger Biers, die uns zusagt. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ich bin wie immer hier in Gesellschaft meiner wunderbaren Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
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 Ja, Fluency. Klaus, was ist Fluency?
Also Fluency ist erstmal natürlich Flüssigkeit. Aber du hast ja schon gesagt, es ist offensichtlich nicht die Flüssigkeit, die wir normalerweise im Kopf haben, eben irgendwas Materielles. Und wir sind ja auch nicht umsonst Psychologen, also ist es offensichtlich ein psychologisches Phänomen. Flüssigkeit ist beispielsweise die Verarbeitungsflüssigkeit, also ist eigentlich meist die Verarbeitungsflüssigkeit von einem kognitiven Prozess. Das heißt, wenn man es ganz einfach sagen würde, wenn ich schnell etwas verarbeite, ist er auch ziemlich flüssig, dieser Prozess. Jetzt ist es aber so, es geht nicht darum, dass ein bestimmter Prozess flüssiger ist als ein anderer, sondern dass eine bestimmte Verarbeitung, also zum Beispiel die Verarbeitung, ob ich beispielsweise ein Picasso sehe, unter bestimmten Bedingungen schneller läuft als in einer anderen Bedingung. Zum Beispiel, wenn ich Wissen über Picasso habe oder wenn ich Informationen von Picasso oder über Picasso schon davor erhalten habe, verarbeite ich diesen Picasso vermutlich schneller. Und das ist der sogenannte Fluency-Effekt, weil der hat erhebliche Auswirkungen offensichtlich auch auf die Bewertung später und auf andere sogenannte Metakognition.
Also es geht im Grunde genommen darum, dass ich etwas angucke und direkt weiß, was es ist oder was damit anzufangen weiß direkt?
Ja, also das wäre sozusagen ein starker Beleg, dass tatsächlich etwas sehr, sehr fluent, sehr, sehr flüssig läuft. Also wenn ich beispielsweise der deutschen Sprache mächtig bin und ein deutsches Wort, das ich oft gelesen habe, jetzt lese, dann werde ich das sehr, sehr flüssig lesen können. Wenn es ein schwieriges Wort ist, wird das sehr, sehr schwierig sein. Das ist dann disfluent, also nicht fluent. Aber interessanter eigentlich noch als diese zwei Arten ist tatsächlich, ich habe das eine Wort im Kontext, ich erwarte es sozusagen und verarbeite es deswegen viel, viel schneller. Und offensichtlich passiert dann etwas, nicht nur, dass ich es schneller lesen kann, sondern spannenderweise, und das ist eben das Spezifische am Fluency-Effekt, es gefällt mir in dem Moment auch besser. Dieses Wort, dieser Picasso oder irgendetwas, was eben jetzt relativ fluenter läuft als sonst.
Da muss ich mich tatsächlich direkt an ein wissenschaftliches Paper erinnern, was ich vor einiger Zeit gelesen habe. Es ging um Motorperzeption und ob Körperhaltung gewisse Urteile verändern kann. Das tut jetzt aber nichts zur Sache. Aber in diesem Paper kam plötzlich aus dem Blauen heraus eine Hitler-Referenz. Und die Autoren haben einen Bezug zu Hitler hergestellt. Und das hat mich im Moment, als ich das gelesen habe, und ich habe auch mit Studierenden darüber gesprochen, total irritiert. Und also war in dem Moment dann wahrscheinlich eher disfluent für mich, weil ich natürlich nicht erwarte, dass in einem psychologischen Paper, wo es jetzt vielleicht nicht um den Nationalsozialismus geht, einfach Hitler kommt. Und vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer genau diese Erfahrung jetzt auch, weil ich plötzlich anfange, über Hitler zu sprechen.
Also das wäre dann tatsächlich eher eben das Gegenteil, Disfluency. Aber vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz, und dann können wir gerne wieder zur Disfluency zurückkommen, aber vielleicht sollten wir erstmal überlegen, was tatsächlich Fluency dann bedeutet und warum das dazu beitragen könnte, dass ich jetzt in dem Moment tatsächlich ein positiveres Gefühl habe. Wenn ich etwas fluent verarbeite, habe ich auf jeden Fall eines wahrscheinlich auf meiner Seite. Es ist erwartet und oder es ist vertraut. Also etwas, was ich sehr gut kenne, werde ich fluenter verarbeiten. Das könnte ein Hinweis darauf sein, warum mir das vielleicht besser gefällt. Und mit diesem, dass es mir besser gefällt, das sind tatsächlich empirische Daten, die das immer wieder belegen. Wir werden nachher hoffentlich auch darüber sprechen, dass es da durchaus auch ein paar Probleme bei der Erklärung gibt. Aber erstmal ist es sehr, sehr faszinierend. Das Fluentere gefällt mir besser und es wird so erklärt, dass es so eine Art Metakognition gibt, dass ich sozusagen in dem Moment, wenn tatsächlich der Gehirn, der kognitive Apparat merkt, es wird schnell verarbeitet, ist das an sich schon eine Information. Und diese Information wird als etwas Positives zurückgemeldet. Vielleicht ist das so eine Art Belohnung. Vielleicht ist das aber auch einfach, weil es assoziiert ist mit etwas, was eigentlich typischerweise dann auch positiv ist, weil es eben vertrauter ist. Und etwas Vertrautes, das ist eben auch oftmals etwas, was man häufig erlebt hat, ohne dass es, das könnte man evolutionär fassen, nicht wehgetan hat. Also das war offensichtlich immer ganz okay. Das ist gelaufen. Es war öfters schon, wurde das aufgesucht, vielleicht auch freiwillig aufgesucht und deswegen kennen wir es besser. Deswegen ist es vertrauter und das Vertraute ist offensichtlich. Es wird auf jeden Fall positiver zurückgemeldet.
Jetzt, Klaus, hast du ja Information schon das Stichwort eigentlich gesagt. Als Kognitionspsychologen geht es uns ja auch immer um Informationsverarbeitung. Aber so wie du das beschreibst, würde ich jetzt sagen, dass ein fluenter Reiz eben weniger überraschend ist oder jetzt in der Sprache der Informationstheorie weniger Information hat. Und das klingt jetzt aber wiederum so, als wären fluente Dinge nicht schön, sondern, sag ich mal, nett. Also die stellen unsere Erwartungen nicht auf die Probe. Die werden leicht verarbeitet. Die sind mit einem Wort harmlos. Und das ist jetzt, harmlos ist jetzt nicht gerade der Begriff, den ich für Ästhetik als erstes in den Sinn hätte, sondern Ästhetik ist auf das, was uns fordert, was, wie Niklas schon gesagt hat, irgendwie querkommt und uns erstmal aus unseren Bahnen, also eine Wissenschaftlerin, fällt mir der Name gerade nicht ein, die hat das so schön gesagt, mit dass quasi Kunst die Automatismen der Wahrnehmung durchbricht und dass das eben zu Kunst erst wird, wenn diese Automatismen durchbrochen werden, dieser Schleier der automatischen Verarbeitung wegfällt. Und das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was du jetzt als Fluency beschrieben hast.
Du hast vollkommen recht. Und das ist ja auch das, was tatsächlich unsere Forschungsgruppe immer wieder sozusagen umtreibt, dass wir eben genau diesen Widerspruch aufdecken wollen. Und jetzt muss man aber auch fairerweise gegenüber der Fluency-Theorie muss man einfach erstmal konstatieren, die Fluency-Theorie sagt erstmal nichts über Kunst, sondern eigentlich jetzt erstmal über etwas, was du jetzt ein bisschen abfällig, und ich kann das verstehen, sagst, es ist eher nett anzuschauen, es ist harmlos, das hat was mit, eigentlich nicht unbedingt was mit großer Kunst zu tun, aber es ist eben das, was im Alltag doch ganz wichtig ist. Also dass es eben tatsächlich nett anzuschauen ist, das tut uns nicht weh, das ist irgendwie schön, im harmlosen Sinne schön. Ja, es ist irgendeine nette Vase oder ein nettes Deckchen, ein schöner Aufdruck und so weiter, ein schönes Poster und so weiter. Und ich meine das tatsächlich auch so ein bisschen, als wäre das so ein bisschen was Harmloses, aber es ist eine wichtige Komponente. Geht manchmal vielleicht auch in den Kitsch-Bereich und so weiter, aber auch das ist was Wichtiges. Und jetzt ist es aber sowas, das kann offensichtlich aber nicht mehr so richtig erklären, dass eben ein Kunstwerk eben oftmals genau das nicht will und kann, aber wahrscheinlich auch vor allem nicht will. Aber auch da muss man aufpassen, das ist natürlich vor allem modernere Kunst, Contemporary Art, also tatsächlich Gegenwartskunst, die vor allem einen vor den Kopf stößt. So klassische Kunst, die man aus der Schule kennt, vom Studium kennt, vielleicht weil man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, kommt natürlich auch irgendwann in so eine Fluente, so einen fluenten Bereich. Also mein Lieblingsbeispiel eben in der Mona Lisa, die ein wirkliches Meisterwerk ist, weil es ganz, ganz viele innovative Techniken enthält. Aber eigentlich werden die innovativen Techniken nicht mehr gesehen. Es wird auch nicht mehr so verarbeitet, sondern es ist nett anzuschauen. Und was eigentlich übrig bleibt, ist was ziemlich Fluentes. Man kennt es eben und deswegen gehen die Leute auch im Louvre bewusst zur Mona Lisa, schauen sich das an, weil sie es kennen und weil es einfach nett anzuschauen ist.
Das ja auch gar nicht abwerten. Also wer mein Büro kennt, weiß, dass es voll mit Dingen steht, die jetzt ganz gewiss keine Hochkultur sind, sondern eher was du mit Kitsch bezeichnen würdest. Das ist ja auch schön. Also Dinge, die einen einfach so ein gutes Gefühl machen. Aber für das, was wir jetzt oft als Kunst diskutieren, ist fluent für mich eben nicht der Begriff, der mir da einfallen würde, der meine Erfahrung auch, jetzt sage ich mal, diese ganz subjektive, dieses Erhabene, Ergriffene, also Emotionen spielen ja auch eine wichtige Rolle bei Kunst. Und ihr habt es in eurem Paper ja auch mit dem Fluency Amplification Model diskutiert. Emotion ist da ja auch mit drinnen ganz stark. Auch bei Kunst, aber auch bei Fluency erleben.
Dazu muss man natürlich ganz kurz erklären, was das genau ist. Wir sprechen gerade noch von einem klassischen Fluency-Konzept. Das nennt man manchmal auch Hedonic Fluency Model. Also was heißt das? Hedonisches Flüssigkeitsmodell. Und hedonisch, das ist eben, was einem besser gefällt, was einem gut gefällt. Es gibt mir sozusagen etwas Positives zurück. Eine Hedonie entwickelt das. Oder provoziert das vielleicht sogar. Und das ist so die eine Sache. Hedonic Fluency funktioniert so, wie Marius das gerade eben angedeutet hat. Wenn etwas flüssiger verarbeitet wird, dann tut das nicht besonders weh. Es ist ganz nett anzusehen und so weiter. Und wir haben uns irgendwann gedacht, das ist tatsächlich zwar offensichtlich empirisch und das ist eben nicht zu bezweifeln, es funktioniert. Ja, es gibt ganz, ganz viele Artikel, die das beschreiben und das ist relativ sicher, dass es auch wirklich so funktioniert. Aber erstens haben wir die höhere Kunst, die vor allem Gegenwartskunst, die offensichtlich anders funktioniert. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Problem für das Modell. Das Modell will ja gar nicht unbedingt über Kunst springen. Aber die zweite Sache, und die hat uns damals angestachelt, diesen Artikel zu schreiben und diese Forschung anzustreben, das war vor gut 6, 7 Jahren. Vor 8 Jahren haben wir damit angefangen. Vor 6 Jahren haben wir das publiziert. Wo es darum ging zu sagen, naja, wenn ein Reiz besonders schnell ist, ist er wahrscheinlich ja auch besonders klar im Signal. Also beispielsweise, ich kann eben sehr, sehr gut erkennen, dass es ein Picasso ist. Das war jetzt das Beispiel für ein vielleicht so von Anfang an natürlich sehr, sehr positiv besetztes Objekt. Oder ich erkenne plötzlich mein eigenes Auto in einer Reihe von anderen Autos. Das freut mich. Es ist schneller verarbeitet. Und ich freue mich, dass ich mein eigenes Auto sehe oder sowas. Aber jetzt gehen wir mal in die andere Richtung und die fand ich ganz spannend und die wurde eben von der Literatur fast nicht gewürdigt, nämlich was ist denn mit Objekten, die tatsächlich keine positive Ausstrahlung haben von Anfang an, weil mein eigenes Auto oder ein Auto kann sehr positiv geladen sein, aber jetzt nehme ich was Negatives, also zum Beispiel eine blutende Person, eine Spinne, die eklig ausschaut, ein vielleicht eine Kakerlake und so weiter. Und das ist nicht meine Wertung, sondern es ist einfach relativ allgemeiner Konsens, dass es den meisten Leuten misshakt. Was ist denn, wenn ich das jetzt tatsächlich schneller verarbeitbar mache? Dass ich zum Beispiel davor schon einen schemenhaften Reiz zeige, der diese Spinne zeigt, ich sozusagen dessen gewahr werde, und dann zeige ich die Spinne. Dann bin ich besonders schnell. Das ist sozusagen in der Psychologie, das nennt man Priming, eine Aktivierung, eine Voraktivierung. Ich habe den Prozess voraktiviert und dann verarbeite ich diese Spinne und die wird wahnsinnig schnell verarbeitet. Und ich habe mir damals mit Sabine Albrecht, die damals als Doktorandin bei uns gearbeitet hat, gefragt, ist es nicht so, dass eigentlich die Schnelligkeit eigentlich eher ein Signal ist, nicht, dass es mir besser gefällt, sondern eher, dass dieses Signal stärker wird. Und eben bei einem positiven oder milde positiven wird es eben stärker und deswegen nennt man das dann Hedonie. Aber was ist denn eigentlich mit den negativ besetzten Sachen? Die müssten, wenn sie schneller verarbeitet werden, stärker als Signal sind, also negativer werden. Und das haben wir untersucht und haben tatsächlich mal, ich nenne das den zweiten Arm getestet. Der zweite Arm bedeutet, der rechte Arm ist eben, oder der eine Arm ist der, wo die positiven Stimuli gezeigt werden, die fast immer in der Literatur gezeigt worden ist. Aber jetzt nehmen wir die negativen und plötzlich tut sich was Interessantes auf, nämlich die negativen werden tatsächlich in der fluenten Bedingung noch negativer. Und das ist spannend und das haben wir dann nicht mehr Hedonic Fluency genannt, weil da geht es ja offensichtlich nicht um Hedonie, sondern es geht um ein viel allgemeineres Prinzip, nämlich Fluency Amplification Model. Also die Verstärkung, also die Fluency verstärkt das Signal. Und wenn es eben was Negatives war, negativ. Und wenn es was Positives, positiv. Dann geht es in die Hedonie. Also wir können mit unserem Modell das klassische Modell eigentlich miterklären. Und es ist sozusagen wirkmächtiger, dieses Modell.
Genau, ich finde Fluency tatsächlich einfach ein sehr gutes Konzept und auch vor allem ein sehr einfaches, nachvollziehbares Konzept, um einfach viele Dinge zu erklären, die uns in unserem täglichen Leben betreffen. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir wirklich viel durch unsere Sinnesorgane verarbeiten, davon muss man nicht ausgehen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also auf uns prasseln die ganze Zeit ganz, ganz viele Dinge ein. Und je nachdem, wie flüssig ich sie verarbeiten kann, wie du schon gesagt hast, Klaus, da ist eben diese Metakognition drin, also das Denken über das Denken sozusagen. Und diese Metakognition nutzen wir als Hinweis, um einfach auch Dinge, ja, vielleicht auch zu identifizieren, um uns ihnen anzunähern, vielleicht wird unser Interesse geweckt. Aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch das Spannende, können wir auch diese Disfluency als Marker verwenden, indem wir sagen, und das kommt ja darauf an, einfach was man für eine Person ist, indem man sagt, okay, gut, das verstehe ich jetzt aber nicht und da forsche ich nochmal nach. Und da sind wir wieder bei dem, was Marius gesagt hat. Und das ist, denke ich, auch einfach ein Unterschied jetzt von Leuten, die vielleicht in ein Kunstmuseum gehen. Leute gehen vielleicht in ein Kunstmuseum, weil sie irgendwas sehen wollen, was sie schon immer sehen wollten, so worüber sie ganz viel gelesen haben. So, wenn sie sagen, hier, ich habe schon immer von der Ankunft der Venus gelesen von Botticelli, ich muss die einfach sehen, das gibt's ja, dieses Phänomen. Und dann fahren die Leute dorthin, ich glaube in Florenz hängt sie, ich weiß es gerade nicht, und wollen sie sehen und freuen sich ganz toll. Aber es gibt natürlich auch Leute, die im Kunstmuseum gehen und sagen, ah, nee, ich möchte ja ein bisschen herausgefordert werden, ein bisschen gechallenged werden, und ich möchte das dann verarbeiten oder beziehungsweise ich möchte zu einer Einsicht über diese Reize bekommen. Dass das natürlich nicht immer funktioniert und wir auch eventuell so ein bisschen frustriert rausgehen, ist natürlich dann auch klar.
Ja, also das ist ja ein sehr schönes Beispiel. Du gehst in die Uffizien in Florenz und schaust dir ein Botticelli an. Ja, und du bist vorbereitet, du willst den unbedingt sehen, du bist ein großer Fan, das Ganze ist vorbereitet und du erwartest es und damit wird es sehr, sehr schnell verarbeitet und es wird dir auch gut gefallen, vermutlich. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass du bewusst in ein Kunstmuseum reingehst und nicht einfach die Sachen abklapperst, so wie man das eben tatsächlich auch manchmal macht, sondern ich will bewusst sozusagen etwas Neues erfahren, etwas, was ich eigentlich nicht vielleicht direkt verstehe. Das ist eigentlich der Raum, das sozusagen, das ist das soziale Setting eines Kunstmuseums, dass ich genau das gewähre, dass ich den Menschen einen Spielraum lasse, dass sie das eben nicht sofort lösen können und dass sie mal vor den Kopf gestoßen sind und vielleicht reflektieren über Gesellschaft, über Politik, über Kunst an sich, über Wahrnehmung und so weiter. Und das ist ja das Spannende, das kann ich im Alltag eigentlich nicht. Im Alltag muss ich sowas machen, wie über die Straße zu kommen und nicht überfahren werden. Da ist es gut zu wissen, okay, die Ampel hat jetzt auf grün geschaltet und das ist ein ziemlich klarer Reiz, das habe ich gelernt. Über 20 Jahre lang habe ich das eingelernt und tatsächlich weiß ich genau, was ich dann zu tun habe. Aber im Kunstwerk, im Kunstmuseum gehe ich eben rein mit einer ganz, ganz anderen Motivation unter Umständen. Also du hast eine Motivation, die vollkommen okay ist, dass man eben auch etwas einfach sich anschauen will, was man kennt, nochmal im Original. Aber ganz oft ist es eben anders. Und da habe ich plötzlich die Freiheit, auch Disfluency mal erleben zu dürfen und auch wirklich auf mich wirken zu lassen. Aber nicht als was Aversives zu begreifen, weil im Alltag ist es so, wenn du jetzt zu der Ampel kommst und es ist völlig unklar, ob das grün oder rot ist, dann entwickelst du Stress. Dann entwickelst du ganz, ganz schlechte Gefühle, ganz schlechte, du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Du bist verunsichert. Das ist nichts Positives. Aber im Museum ist das was sehr, sehr Positives und dann kommt genau das, was Marius gesagt hat. Man erlaubt sich's mal, vielleicht einfach zu sagen, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich damit anfangen kann, aber jetzt lese ich mir vielleicht was an, ich frage mal andere Leute, ich frage meine Freundin, meinen Freund, um einfach zu checken, ist der denn auch gerade in diesem Zustand, ich komme im sozialen, in eine soziale Interaktion mit dieser Person und das macht die Sache wirklich spannend, weil es eben gerade keine einfache Lösung gibt, weil es eben keine einfache Objekterkennung zum Beispiel ist, sondern weil es eben um Kunstverarbeitung geht. Und das ist was essentiell anderes.
Jetzt aber gerade doch ein bisschen durcheinander, also mit den Zuschreibungen, die ihr beide gerade gemacht habt. Das vielleicht mal an diesem Ampelbeispiel. Natürlich sage ich mir nicht vorher, wenn ich über die Straße gehe, ich will nicht überfahren werden, ich tue es einfach und schaue halt nach links und rechts. Aber ich gehe auch nicht in ein Kunstmuseum und sage mir, ich will heute herausgefordert werden, ich tue das einfach. Auch wenn ihr jetzt von Metakognition sprecht, würde ich bezweifeln, dass das immer Prozesse sind, die uns irgendwie bewusst, auch nur überhaupt dem Bewusstsein zugänglich sind. Es wirkt vielleicht für einen Außenstehenden so, aber auch was du jetzt gesagt hast, Klaus, das sind Dinge, die laufen erstmal komplett im Unbewussten ab. Darum nehmt ihr auch ein Priming-Paradigma, weil ihr an diese Prozesse eben nicht mit lautem Denken oder so rankommt. Und insofern ist vielleicht Metakognition der falsche Ausdruck, weil es ist ja kein bewusstes Wissen, kein bewusst zugängliches Wissen, sondern es sind hochautomatisierte Verarbeitungen, die natürlich über andere Informationen operieren und funktionieren. Aber es ist nicht die Metakognition, die wir zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie immer untersuchen, ab wann jemand zum Beispiel die Quelle einer Information benennen kann. Oder das ist eine ganz andere Art von Meta.
Nee, aber vielleicht ist es auch ein bisschen Missverständnis. Also du gehst nicht unbedingt ins Museum mit der bewussten Absicht, tatsächlich dort schockiert zu werden oder vor den Kopf gestoßen zu werden oder danach vielleicht mit Fragezeichen einfach rauszugehen, aber du lässt es wenigstens zu. Es ist tatsächlich so, dass du deutlich mehr Zeit investierst. Weißt du, es ist so, bei der Ampel würdest du sofort weiterlaufen, würdest sagen, okay, ich suche jetzt eine neue Ampel, weil da wirst du keine 2 Sekunden verbrauchen, wenn du siehst, das funktioniert überhaupt nicht oder da ist plötzlich ein Symbol, ein neues Symbol, ja, eine blaue Frau mit keine Ahnung, einem Hütchen und du weißt überhaupt nicht, läuft die, steht die, ja, was soll die anzeigen? In einem Kunstmuseum ist es auf einmal vielleicht spannend und du reflektierst darüber, mein Gott, das ist ja interessant, da gibt es einen binären Zustand normalerweise bei einer Ampel, aber was ist denn, wenn es einen dritten Zustand geht und so weiter und so fort. Das meine ich eher damit. Also ich will nicht suggerieren, dass die Leute tatsächlich mit einer bewussten Strategie da reingehen, aber sie lassen es mindestens zu. Das wollte ich sozusagen sagen. Aber ganz, ganz viele, das würde ich trotzdem sagen wollen, gehen auch genau mit sowas auch rein. Also sie haben schon diese Haltung, dass sie sich jetzt mal tatsächlich mit was Neuem konfrontieren wollen. Sie wollen irgendwie weiterkommen. Sie wollen neue Assoziationen und so weiter.
Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist vielleicht eher oft auch so ein Bauchgefühl oder so eine Stimmung, mit der ich in ein Museum reingehe und halt nicht dieser bewusste Vorsatz, ich will jetzt, dass meine Erwartung, also es ist kein bewusst gefasster Gedanke, der mir jetzt sagt, ich will jetzt meine Erfahrung auf die Probe stellen. Ich tue es einfach, weil es sich in dem Moment gut anfühlt. Und ne, das klang jetzt alles sehr, fast ich will nicht sagen technisch, aber als wäre Kunsterleben etwas, was sich hauptsächlich über Vorsatz und Wille und Kognition abspielt. Und gerade Fluence ist ja ein Beispiel dafür, dass das oft sehr viel früher passiert, bevor wir überhaupt irgendwas bewusst verarbeiten können.
Ja, ja, das ist völlig, völlig in Ordnung. Ja, das finde ich, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Absolut.
Aber vielleicht können wir noch mal auf diese, ich sag mal, Rolle der Erwartung zurückkommen, weil vielleicht vereint es so ein bisschen was. Weil ich glaube, was Klaus und ich gemeint haben, geht es ja darum, okay, wir gehen mit einer gewissen Erwartung rein in die ins Kunstmuseum. So in Erwartung, das Kunstwerk in Original zu sehen, Erwartung, vielleicht herausgefordert zu werden. Und wenn sich da jetzt aber so, wenn die nicht erfüllt werden, dann lässt das einen vielleicht einfach mit einem negativen Gefühl zurück. Also ich erinnere mich zum Beispiel, oder vielleicht ein gutes Beispiel ist, wenn man in der Schule die klassische Literatur liest. Also man liest Antigone, man liest König Ödipus, also wirklich die antiken Dramen. Und dann sagt die Deutschlehrerin oder der Deutschlehrer sagt, okay, gucken wir uns das jetzt an im Theater. Und alle Schüler sind, ja, cool, gucken wir uns das an. Okay, ob sie cool sagen, ist eine andere Frage. Aber sie haben auf jeden Fall eine Erwartung, dieses antike griechische Drama. Und mitunter kommen sie aber in eine total moderne Aufführung, die mit dem eigentlichen Schulstoff überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, gut, ich lasse mich drauf ein, wenn ich das möchte. Aber ich sag mal, das zunächst ist ja meine Erwartung nicht erfüllt worden.
Ja, aber, und das ist das Schöne daran, wenn du es zulässt, und das ist nicht unbedingt ein bewusster Prozess, aber mindestens ist es etwas, was du dann zulässt, dass du einfach anfängst, irgendwie doch wieder einen Sinn draus zu machen. Das heißt, du bist zurückgeworfen auf etwas, was du wiederum zusammenbringen musst. Und unsere Idee ist nicht in der jüngsten Forschung, die wir gerade betreiben, dass du tatsächlich zu einer Lösung kommen willst oder dass es dich nur tatsächlich befriedigt, wenn du dann zum Schluss weißt, so und so war das jetzt und so ist das gemeint und deswegen haben die Glitzerhemden angehabt und deswegen haben die so komisch getanzt und so weiter. Sondern du merkst einfach, dass du zurückgeworfen wirst auf einen früheren Zustand, der sozusagen mindestens benötigt, dass du tatsächlich deine Wahrnehmung, deine Kognitionen, dass du die neu bewertest. Und das ist ja tatsächlich etwas, was Kunst sehr, sehr häufig will. Dass es eben Prozesse, die relativ automatisch laufen, zu durchbrechen. Dass man eben sowas wie Wahrnehmung durchbricht, das ist jetzt bei der bildenden Kunst sehr häufig und klar macht, das ist sozusagen nicht selbstverständlich, was weiß ich, nehme mal Kubismus, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eben von einer Perspektive ein Bild anschaut, sondern es gibt eine Dreidimensionalität, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf Bilder zum Beispiel. Und plötzlich merkst du, oh ja, das passt zwar alles nicht mehr zusammen, aber das gibt mir ein Verständnis dafür vielleicht, was da tatsächlich passiert, obwohl ich keinen vollständigen Clou habe. Es ist nicht so, dass ich dann zum Schluss sage, naja, das ist das Rezept so und so und deswegen habe ich das jetzt gelöst und jetzt habe ich auch noch Kubismus für mich gelöst. Das wäre auch total trist, ehrlich gesagt. Das wäre eine vollkommen langweilige Sache, wenn man sozusagen einfach Haken hinter bestimmte Kunstepochen oder Kunstwerke oder Künstler tatsächlich setzen könnte. Aber es ist tatsächlich, es erfordert mindestens ein Nachdenken, ein Neubewerten und ein Neuaufstellen von bisher eigentlich nicht Hinterfragten. Das ist es für mich mindestens.
Marius, bist du mit der Ansicht zufriedener?
Ja. Also wo ich halt gerade ein bisschen diesen Widerspruch hatte oder dieses Problem gespürt habe, war, dass wenn wir als Wissenschaftler versuchen, das Verhalten und die Motive von Menschen zu beschreiben, ist es halt doch was anderes als das, was sie sich für die Menschen darstellt. Wir erkennen dann natürlich eine Motivation, herausgefordert zu werden. Aber für die Menschen ist es oft halt ein sehr diffuses Gefühl, was sie da eigentlich betreiben und wie sie das erleben oder auch mit dieser Enttäuschung, die ja dann, ne, die stehen ja dann nicht im Museum und ah, jetzt bin ich aber enttäuscht, weil, sondern die sind vielleicht enttäuscht und wissen nicht so genau, warum. Also die Erwartung, die sie auch hatten, muss ja keine sehr explizite sein. Und das ist ja auch das Schöne an Kunst, dass es uns eben auch in solche Widersprüche bringt. Insofern, ich bin mit Clausens Erklärung schon voll zufrieden. Ich würde nur eben zur Vorsicht vielleicht ein bisschen dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass wenn wir darüber reden, wie Menschen etwas wollen oder so, dann heißt es nicht, dass es ein bewusster Wille ist, der da im Kopf ist, sondern es ist die Außenperspektive, die wir da einnehmen. Und für einen Menschen selbst kann sich das viel unmittelbarer, viel emotionaler, viel weniger rational anfühlen, als wenn wir das Verhalten von außen versuchen zu beschreiben. Das war dieses Problem, was ich eben ein bisschen hatte. Und Kunst und vieles lebt ja eigentlich auch von, okay, jetzt mal eine ganz andere Anekdote, weil du das mit dem Deutschunterricht gesagt hast. Das ist eine meiner schönsten Erinnerungen an die Schulzeit, wie wir im Marstall, also im Landestheater Coburg, in diesem Nebengebäude waren. Es war Orphos und Eurydike, das ist so ein anderes klassisches Drama. Und es war so seltsam, dass dann Christian, ein Schulkamerad von mir, so laut in Lachen ausgebrochen ist, weil die so seltsam angezogen waren, dass die Schauspieler auf der Bühne gestoppt haben und sich böse zum Umgedreht. Und dann ging das Licht an. Also dieser Erwartungsbruch aus der literarischen Vorlage, der dann im Theater da war, und er hat das eben mit Humor aufgelöst. Und das ist auch, also Ästhetik, Humor, das sind ja immer diese Bereiche, wo Menschen Widersprüche spüren, wo sie irgendwas auflösen müssen. Und dann wird es halt sehr emotional, und das ist ja das Spannende daran.
Genau, was du jetzt gesagt hast mit dem Unbewussten und Bewussten, das ist ja aber auch zum Beispiel spannende Effekte in der Fluency-Forschung, dass wenn ich den Versuchspersonen einen Grund dafür gebe, dass ihr Gefallen jetzt von einem Kunstwerk gesteigert wird, der aber nicht Fluency ist, das ist dann eine Cover-Story, das stimmt dann nicht unbedingt, dann verschwindet ja dieser Fluency-Effekt tatsächlich.
Richtig, und da sind wir dann sehr, sehr stark bei Marius. Also, was der Marius ja sagt, ist, wenn einem das vielleicht zu klar ist oder wenn man das zu besonnen angeht, zu bewusst angeht, dann geht einem dieser Effekt ganz oft verloren. Und das sieht man sehr, sehr stark an einem sehr, sehr verwandten Effekt, der heißt Mere-Exposure-Effekt. Also das ist ein bloßes Darbietenseffekt, und der beruht im Prinzip genau auf diesem Fluency. Das heißt, wenn ich etwas häufig gesehen habe, also immer wieder bestimmte Formen beispielsweise, dann gefallen mir die tatsächlich, kann man nachweisen, oder viele empirische Untersuchungen haben das nachgewiesen, dass sie tatsächlich dann besser gefallen. Weil sie, das ist eben die Erklärung der Fluency, weil sie eben flüssiger sind. Das Interessante ist aber, sobald einem klar ist, dass man die häufiger gesehen hat als die anderen, dass es sozusagen eine Bedingung gab, die eine Manipulation war, dann verschwindet der Effekt. Offensichtlich ist es so, je subtiler, so wollte ich sagen, subtiler oder subliminaler ist, also subliminal bedeutet, dass es unterhalb der Reizschwelle ist. Also wenn ich das gar nicht mehr richtig mitkriege, dass ich es tatsächlich gesehen habe. Also sowas wie, ich habe einfach in der Gegend rumgeschaut und da waren eben so ein paar Formen, aber die waren gar nicht von Bedeutung, aber ich habe sie trotzdem verarbeitet, dann werden die mir besser gefallen. Aber wenn ich sage, hör mal zu, hier, schau mal, die habe ich hier ein paar Mal häufiger ausgedruckt für dich, das wäre jetzt eine ganz, ganz explizite Bedingung, dann gefällt es den Leuten nicht mehr besser. Und das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast, Marius.
Das wäre auch noch so eine Frage, die ich jetzt hätte an euch beide, weil wo ist dann der Punkt, wo es in langweilig kippt? Also gibt es irgendwann diesen Punkt, dass es zu fluent ist, also dass ich dann sage, das ist jetzt nicht mehr schön, sondern das ist jetzt bäh, und ich habe mich also dieses daran satt gesehen. Kann man das in diesem Modell dann auch erklären?
In dem Modell selber kann man es nicht wirklich erklären, und deswegen haben wir dort genau Forschung gemacht, genau zu diesen Umkipppunkten, weil das ist ja eigentlich das Spannende. Also ich meine, der Mechanismus ist erstmal eine faszinierende Sache, finde ich, ehrlich gesagt. Auch wenn man es eben nicht auf alle Bereiche anwenden kann, es ist ein faszinierender Mechanismus. Aber wie du es gerade gesagt hast, das wird natürlich früher oder später eigentlich ja langweilig, weil wenn ich es zu häufig gesehen habe, und das kennen wir, es gibt Saturationseffekte, es gibt nur wahnsinnig wenig Forschung zu Saturationseffekten. Eine meiner Begründungen, warum es so wenig gibt, es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, weil du musst Leute sehr, sehr lange damit malträtieren mit den Materialien. Aber aus dem Alltag, und das darf man ja auch nicht vergessen, als empirischer Wissenschaftler darf man eins nie vergessen, es gibt ja eine Realität, die uns sehr, sehr viele Informationen auch liefert. Es gibt ganz, ganz klar solche Phänomene, dass wir etwas immer wieder hören. Beispielsweise bei Musik ist es ganz extrem. Es ist so eine Art Ohrwurm. Ohrwurm ist das beste Beispiel eigentlich. Du summst es, du hörst es, du versuchst es wieder aufzusuchen, versuchst noch eine andere Version runterzuladen. Und dann irgendwann, nach Tagen, nach Hunderten von Malen der Rezeption, findest du es einfach furchtbar. Dich widert es vielleicht sogar an und irgendwann lehnst es einfach ab. Und das muss nicht immer so sein. Ja, es ist so, Wenn du in den Alpen aufgewachsen bist, schaust du dir die Alpen immer noch an und findest sie immer noch schön. Also da gibt es eine Menge Gegenbeispiele, aber wir kennen es aus dem Alltag auch, dass es uns satt werden kann. Genau diese sogenannten, ich nenne es meist dynamische Effekte, die interessieren mich besonders. Genau hier setzt unsere Forschung eigentlich an, dass man nicht einfach diesen einen singulären Mechanismus anschaut, Fluency beispielsweise, sondern was passiert nicht nur auf der anderen Seite, Disfluency, sondern was passiert eigentlich über die Zeitachse hinweg? Sowohl mit Fluency als auch Disfluency. Weil bei Fluency ist es ganz klar, irgendwann ist es sehr, sehr flüssig. Es ist langweilig, wie du sagst. Also da gibt es nichts mehr zu erforschen. Da gibt es nichts mehr Neues. Das hat sich abgenutzt. Und bei Disfluency ist es so, zweifelsohne wird der disfluente Prozess, der dich vor den Kopf gestoßen hat, irgendwann natürlich vielleicht nicht aufgelöst, aber er wird fluenter. Also kommst du auch irgendwann vielleicht eher in eine Hedonie, in vielleicht was Positives und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall Veränderungen.
Es ist jetzt schon nach Mitternacht, das ist eigentlich nicht die Uhrzeit, aber ich bekomme gerade Lust auf Seitenbacher Müsli. Müsli von Seitenbach. Egal. Das ist ja auch sowas, was einem eingehämmert wird und was nichts an seiner Wirkung verliert. Aber Klaus, weil du das gerade gesagt hast mit Disfluency und es verändert sich über die Zeit. Ganz aktuell haben wir doch das Problem mit den Mund-Nasen-Bedeckungen, mit der Maskenpflicht, mit Corona. Ja. Ist ja eigentlich auch ein Segen, dass ich sage, die Dinger verlieren an Bedrohlichkeit. Man gewöhnt sich daran. Aber müsste dann, was du jetzt vorhin gesagt hast, mit der Amplification, müssten Masken dann nicht bedrohlicher wirken, wenn sie quasi fluenter verarbeitet werden, also wenn ich sie oft gesehen habe? Oder ist das was anderes, weil es so nah an, sage ich mal, unsere Überzeugungen geht, an körperliche Gefährdung geht, dass es eben eine andere Kategorie ist als Alltagsgegenstände zum Beispiel?
Also, aber die Geschichte war eben vorhin noch nicht ganz zu Ende. Also nehmen wir ganz kurz mal die Masken und nehmen aber die Masken nicht direkt, sondern noch was Extremeres, eben die Spinnen. Weil dann wird es noch klarer, weil die Masken müssen ja nicht unbedingt immer negativ angesehen werden. Aber bei den Spinnen ist es so, die meisten Menschen haben tatsächlich Spinnenangst oder wenigstens sie haben keine besondere positive, also Spinnenangst haben nicht die meisten, aber die meisten mögen Spinnen nicht. Das ist tatsächlich so, es ist tragisch. Es ist aber so, wenn du tatsächlich jetzt erstmal das Fluenter machst, dann wird es wahrscheinlich, also unsere Theorie war das und unsere Empirie zeigt es auch, dann wird es zwar negativer, aber wenn du das jetzt sehr, sehr lange exponierst, immer wieder zeigst, dann merkst du natürlich irgendwann, dieses Tier tut dir wirklich nichts, dieses Tier ist nichts Schlimmes, außer es ist jetzt wirklich eine Vogelspinne oder eine Kreuzspinne, die dir wirklich Schaden anrichten kann. Aber du siehst es einfach vielleicht auch mal unter einem anderen Blickwinkel. Also du hast vielleicht mal die Möglichkeit, auch die Perspektive anders einzunehmen, dass du eben sagst, ich beobachte mal dieses Wesen in seinem Habitat und plötzlich merkst du, es ist eine faszinierende Sache und du könntest so auch sogar zum Spinnenfreund werden. Und wenn es dann sehr, sehr fluent ist, wirst du sogar das Positive sehen. Aber es ist eben eine viel längere Perspektive als das, was ich vorhin gesagt habe. Kurzfristig ist es erstmal nur, wird es fluenter, aber es wird noch keine neue Valenz, keine neue Wertigkeit, noch keine neue komplette Qualitätsveränderung wird stattfinden. Aber das will ich absolut nicht ausschließen, weil ansonsten wird es ja eine ganz merkwürdige Welt, die eigentlich immer nur die gleichen Valenzen, die gleichen Wertigkeiten hätte. Dann wäre es eben so, dass wir auch Geschmack nie verändern würden. Und wir wissen aus der Forschung und aber auch aus dem Alltag, dass sich sowas wie Geschmack auf lange Frist ganz stark sogar verändern kann.
Ich würde gerne nochmal zurück auf die Frage, die du gestellt hast, Marius, so zum Thema Langeweile. Und während ich das natürlich auch sehr spannend finde, ab wann irgendetwas, sage ich mal, tot gehört, tot gesehen ist, ab wann es wirklich in die Langeweile kippt, finde ich aber vor allem auch spannend, ab wann wir etwas einfach als langweilig abstempeln, ohne es nochmal gesehen zu haben. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend bei Filmen, weil es gibt natürlich ganz, ganz, ganz Millionen Filme da draußen und es gibt aber nur ganz, ganz wenig Meisterwerke. Es gibt viele Filme, die diesen Meisterwerken nacheifern. Ich nehme jetzt mal Actionfilme. So, es gibt ganz viele generische 0815 Actionfilme, die laufen nach Schema F ab. Das ist einfach langweilig. Dann gibt es aber natürlich auch die Filme, die, und jetzt sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, Marius, die einfach ein bisschen, ja, unsere Erwartungen ein bisschen brechen, einen neuen Twist reinbringen und die finden wir dann plötzlich wieder toll. Und vielleicht ein gutes Beispiel so für diese Fluency-Geschichte da drin sind Heist-Movies. Ich liebe persönlich Heist-Movies, wo man eine einfach, also Ocean's 11, 12, 13, 8, wo am Ende die Protagonisten mit der Beute rausgehen und man fragt sich so, was ist gerade passiert? Und dann wird's aufgelöst. Und man hat plötzlich diesen Effekt, sagt so, ja, genau, das ist passiert. Und plötzlich entspinnt sich alles. Oder ein Film wie Shutter Island, ich möchte ihn jetzt nicht spoilern, aber vielleicht fallen einem im Film einfach ein paar Ungereimtheiten auf, die man zuerst sagt, so, ja, ach, das ist ja alles, da hat der Regisseur einen Fehler gemacht oder die Drehbuchautoren haben die reingeschrieben und am Ende plötzlich ergibt sich alles und das ganze Bild breitet sich vor allem aus und man denkt sich so, wow, jetzt finde ich es viel, viel besser, weil ich es verstanden habe wieder. Und wohingegen bei den Filmen, wo man vielleicht sie sieht und sagt, also vielleicht, man hat das ja bei Filmen, bei Serien, wo man sagt, ja, ach, das ist der Bösewicht, der war es bestimmt. Also es ist ja kein gutes Zeichen für einen Krimi, wenn man nach 5 Minuten weiß, wer es war.
Hier spielt eben ein Film innerhalb seines Films, innerhalb seiner 90 Minuten meist, tatsächlich mit einer Aufeinanderfolge von sowas wie Disfluency und Fluency. Also plötzlich ergibt sich eine stimmige Geschichte. Plötzlich sind diese Puzzlesteine, die davor ungeordnet erschienen, ergeben eine neue, in der Psychologie nennt man das ja auch Gestalt. Sie ergeben eine neue Gestalt und wir nennen das ja auch deswegen ein Gestalt-Aha oder einen ästhetischen Aha. Also, und das ist offensichtlich etwas, was sehr, sehr positiv ankommt. Das heißt, wenn mir das gelingt, dass ich so ein Ästhetik-Aha erlebe, ist das offensichtlich etwas, wo ich im psychologischen Fachjargon heißt es dann Reward. Also ich kriege so eine Art Bonusmännchen. Ich kriege jetzt irgendwie ich kriege etwas zurück, was mir ein gutes Gefühl gibt. Ja, um es mal ganz platt auszudrücken. Also Reward-Mechanismus. Aber das geht im Prinzip, kannst du das auch über sowas wie Fluency erklären. Aber das Spannende ist eben, es war erst disfluent und wird dann fluent, aber es ist nicht von Anfang an fluent, weil es dann wahrscheinlich wirklich viel zu linear, viel zu langweilig und viel zu vorhersehbar war. Also, und das hast du ja auch schön erkannt, oder nicht nur erkannt, sondern erlebt offensichtlich. Also schön beschrieben, wie dein Erlebnis war, dass du am Anfang sogar gesagt hast, naja, das sind ja richtige Fehler, aber ist nicht so schlimm, die Geschichte ist ja trotzdem ganz okay. Und plötzlich ergibt das genau die essentiellen Puzzlesteine, die dir eigentlich gefehlt haben zum Verständnis. Und das ist, wie eben bei einer schönen Geschichte immer, ergibt sich irgendwann etwas, es gibt so eine Emergenz, es gibt eine neue Gestalt.
Eigentlich müssten wir mal eine Studie über Game of Thrones machen als Gegenbeispiel, wo die Leute über Jahre auf eben dieses Fügen der Puzzlesteine gehofft haben und dann diese schreckliche Enttäuschung der 8. Staffel, wo man dann merkt, nein, es waren wirklich Plotholes, das war der einzige Enttäuschung, nichts passt zusammen. Das heißt, da wurde so eine Erwartung aufgebaut, die dann so massiv enttäuscht wurde, dass es fast schon wieder Kunst ist irgendwie. Also so massiv seine Seher zu enttäuschen, muss man auch erstmal schaffen. Und ihr merkt, ich bin einer dieser enttäuschten Zuschauer, die wirklich auf das große Finale gehofft haben, auf eine Welt, die dann sich fügt, wo alles passt und dann ist es einfach nicht gekommen. Aber was halt, wo ich das gerade sage, mit Erwartungen, mit Ebenen, es gibt die psychologische Ebene, es gibt die gesellschaftliche Ebene, es ist nicht nur ein ästhetischer Prozess, es vermischen sich halt ganz viele Dinge, also da muss man jetzt auch aufpassen, nicht zu viel mit Fluency erklären zu wollen, gerade bei der Filmästhetik mit den verschiedenen Sinnesmodalitäten. Also nicht, dass wir es zu sehr vereinfachen, um jetzt zum Beispiel diese Filmästhetik, das ist ein zu grober Hammer, denke ich, um ganze Filmserien, Fernsehserien jetzt auf Fluency zu reduzieren, wäre ich jetzt vorsichtig, bei dem, was du gesagt hast. Sonst sieht irgendwann jedes Problem wie ein Nagel aus und wir hauen mit dem Hammer Fluency drauf. Auch schwierig.
Ganz genau. Aber das macht ja genau die Psychologie so unglaublich spannend, dass es eben ganz, ganz viele Effekte gibt, die miteinander in Verbindung stehen, so wie eben Fluency und Mere Exposure, Disfluency und Fluency, aber dass es eben nur eine Ebene ist wahrscheinlich, eine Ebene des Verständnisses, eine Ebene des Erlebens zum Beispiel auch, aber dass es ganz, ganz viele Sachen gibt wie Erwartungshaltung, Expertise, wie viel kennst du dich aus? Willst du den Menschen gerade etwas zeigen und beweisen, wenn du ins Museum gehst? Willst du jemandem was erklären? Ja? Willst du als derjenige auftreten, der sachverständig ist? Ja? Hast du viel Geld bezahlt? Ja? Bist du extra nach New York geflogen zu dieser Ausstellung? Dann kannst du gar nicht mehr anders, als das irgendwie gut zu finden oder besonders schlecht, weil du sowas von enttäuscht bist. Aber all diese Effekte, und das ist ja eben das Spannende, die kommen eben zusammen und deswegen ist es niemals so einfach, wie beispielsweise jetzt in einer ganz einfach reduzierten Physik, wo ich jetzt zum Beispiel nur ein Temperaturphänomen anschaue und wenn ich da jetzt noch den Luftdruck tatsächlich konstant halte, dann kann ich sehr, sehr genaue Vorhersagen treffen, was genau mit dem Gegenstand passiert. Aber hier kommen eben noch sehr, sehr viele andere Sachen zusammen, bis hin eben, dass wir dieses Messproblem haben. Also wie messen wir denn sowas wie Erfahrung, Erlebnisqualität und so weiter? Und darüber werden wir auch in den nächsten Kapiteln und Versen immer wieder sprechen.
Genau, und auf jeden Fall extrem wichtiger Einwand von Marius, dementsprechend auch jetzt für die zukünftigen Folgen und auch alle Folgen davor. Wenn wir über ein Phänomen sprechen und über eine Theorie, dann klingt es manchmal so, als hätten wir hier den Heiligen Gral der Erklärung vor uns, aber das ist nicht so. Also Psychologie, wie Klaus das schon hervorragend ausgedrückt hat, die psychologischen Theorien, Modelle haben immer nur eine begrenzte Wirksamkeit und auch immer nur eine begrenzte Aufklärungskraft. Wir können diese ganzen Situationen, über die wir gesprochen haben, wunderbar aus der Fluency-Perspektive besprechen und wir können auch sicherlich Sachen erklären, aber das Ding ist halt, dass diese Effekte im Labor teilweise nachgewiesen werden. Und im Labor, das Labor ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Welt da draußen. Und dann vermischen sich ganz, ganz viele Dinge. Und das ist aber eben auch die Schwierigkeit für uns als Psychologen, dieses Wirrwarr an verschiedenen Phänomenen, Effekten etc. irgendwie zu, ja, diesen gordischen Knoten zu lösen. Und das macht man eben manchmal über eine sehr kleinteilige Arbeit, dass man erstmal sagt, okay, diese ganzen Effekte spielen eine Rolle und dann nach und nach baut man dieses Puzzle zusammen. Und jetzt habe ich tatsächlich auch die wunderbare Überleitung geschaffen zu dem nächsten Thema, was wir nächste Woche besprechen werden, nämlich dort geht es um diese monokausalen, vermeintlich einfachen Erklärungen, wenn wir uns eingehend mit Verschwörungstheorien beschäftigen, wo ja oft einfach ein großer Erklärungsblock hingestellt wird, auf den sich alles angeblich zurückführen lässt.
Ja, da freue ich mich natürlich schon drauf. Ansonsten, um das heutige zusammenzufassen, kann ich eben noch mal Loriot empfehlen, 1972, der Kunstpfeifer, der dann, ich weiß, kennt ihr beide die Folge, wo diese, wo er dann und dann eben sagt, das geht nicht so glatt ins Ohr wie Peter Alexander. Das heißt, Kunst ist eben nicht nur Peter Alexander, Kunst ist auch das Sperrige und ein Kunstpfeifer, herrliche Gott, der Sketch ist schon älter als ich, wird mir da gerade bewusst. Ja, aber das ist jetzt auch keine Überleitung, das nur von meiner Seite als Abschluss und ich denke, nächstes Mal wird es dann auch spannend, dann haben wir Verschwörungstheorien. Wir haben es heute schon ein bisschen angerissen mit der Mund-Nasen-Bedeckung, mit den Ängsten, die Menschen entwickeln und ja, der Komplexität, mit der wir jeden Tag umgehen müssen und warum Verschwörungstheorien da für viele Menschen ja, vielleicht eine ganz gute Hilfe sind und wo die Gefahren dieser Hilfe liegen, mit Verschwörungstheorien Komplexität zu regulieren.
Dann fassen wir einfach mal Kapitel 1 zusammen. Wir haben uns in Vers 1 mit der generellen Bedeutung der Psychologie in Ästhetik beschäftigt. Wir haben in Vers 2 über das sogenannte Assoziationsprinzip in der Ästhetik von Fechner gesprochen, wo es darum geht, dass wir eigentlich nicht mit dem physischen Auge sehen, sondern mit dem mentalen Auge. Das ist für die Schönheit eines Gegenstandes, eines Dinges, eines Konzepts eine erhebliche Rolle spielt, welche Dinge wir damit verbinden. Und wir haben heute darüber gesprochen, dass es eben auch darauf ankommt, wie schnell wir etwas verarbeiten, wie gut wir es verarbeiten. Vielleicht könnte man sagen, wie sehr wir es verstehen. Widersprecht mir, wenn das vielleicht jetzt hier eine zu starke Vereinbarung
ist. Tatsächlich, also den letzten Punkt würden wahrscheinlich sowohl Marius als ich nicht unterschreiben. Aber ich glaube, darüber müssen wir wirklich nochmal sprechen. Und das macht, glaube ich, auch Sinn, dass man tatsächlich Metakognition und Kognitionen, dass man sowas wie implizites Verstehen und explizites Verstehen, dass man das einfach tatsächlich mal vielleicht auch in einem Kapitel oder in einem Vers wenigstens tatsächlich bespricht.
Aber was du jetzt gesagt hast, Niklas, hat so schön zusammengefasst, was Kognitionspsychologie dann eigentlich nochmal ist, eben, dass wir als Psychologen schauen, wie gehen wir mit Information um, wie verarbeiten wir Dinge bewusst und unbewusst, dass wir eben nicht nur Äffchen sind, die auf Tasten drücken, sondern dass Psychologie heutzutage eine Wissenschaft ist, die schaut, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir sie verarbeiten. Und das war jetzt am Beispiel Ästhetik, ist es, denke ich, sehr schön deutlich geworden.
In Ordnung, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Anregungen, Themen, Wünsche etc. habt, schreibt uns einfach an kontakt@psychokalypse.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle hier. Tschüss.
Okay, ciao.
Tschüss.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.